Ein moderner Priester ist sicherlich ein Priester, der die Konventionen seiner Umgebung sprengt. Die Verbürgerlichung des Priestertums oder die Verbeamtisierung in Deutschland des Priesters ist sicherlich ein Schritt in die falsche Richtung. Ein Priester muss unkonventionell sein und muss hörbar sein. Hörbar und auch verständlich. Das halte ich für das Entscheidende.
Prälat Wilhelm Imkamp gehört selber zu dieser Art Priester. Hauptberuflich ist er Pfarrer und Wallfahrtsleiter von Maria Vesperbild im Bistum Augsburg. Aber Talkshows gehören ebenso zu seinem Wirkungsgrad wie die Spalten der Bild-Zeitung. Ein kontroverser Priester, der sich nicht versteckt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er sich das Priestertum im 21. Jahrhundert vorstellt. Reden über Gott und Welt. Prälat Imkamp, Sie sind so etwas wie ein bunter Hund, wenn ich das mal so sagen darf. Bekannt, kontrovers, Ihnen wird widersprochen. Aber man bekommt auch den Eindruck, dass Ihnen das nicht unbedingt unlieb ist. Kann man das so sagen?
Natürlich. Wem es in der Küche zu heiß ist, der sollte nicht Koch werden. Und ich habe die Aufgabe und die Verpflichtung, die Wahrheit rüberzubringen. Und es ist mir furchtbar egal, ob ich die mit Bruder der Bild-Zeitung oder einer Kirchenzeitung rüberbringe. Hauptsache ist, die Leute werden damit konfrontiert. Und was Widerspruch angeht, ich meine, als Priester steht man in der direkten Nachfolge eines Menschen, der Zeichen des Widerspruchs war und am Kreuz geendet ist für seinen Widerspruch. Also Widerspruch ist keine Kategorie, die abseits des Priestertums steht, sondern auch der Priester hat die Pflicht, ein Signum Contradictionis, ein Zeichen des Widerspruchs zu sein. Auch das gehört dazu.
Wollen Sie Vorbild sein?
Ich hoffe, dass mich keiner zum Vorbild nimmt. Das kann nur daneben gehen.
Sollen Priester denn ein Vorbild sein?
Priester sollen Wegweiser sein. Ich halte es für ausgesprochen gefährlich, wenn ein Priester sich selbst als Vorbild empfindet. Ein Priester sollte natürlich korrekt leben. Sein Leben sollte auch transparent sein. Also keine Angst, Hobbys zu zeigen und so weiter. Er ist Mensch, aber er ist eben auch Diener Jesu Christi und steht in diesem Dienst nicht isoliert in Raum und Zeit da, sondern ist in eine konkrete Institution zu einem konkreten Zeitpunkt berufen worden und hat damit auch ganz konkrete Aufgaben.
Sie selber leiten eine Wallfahrt, das bedeutet, dass Sie stabil sind und die Menschen kommen, wallfahren. Das ist aber in der Pastoral heute nicht mehr die Regel. Die Räume werden ja immer größer, Pfarrgemeinschaften und viele Kilometer Fahrstrecke sind die Rahmenbedingungen von Seelsorge heute. Was sagen Sie den Priestern, die in dieser Seelsorge beschäftigt sind?
Ich sage denen ganz, ganz oft, Jungs, macht eine Zentralpfarrei. Lasst die Leute kommen. Wie unser Bischof Stasa mal gesagt hat, wer zum Aldi und zum Baumarkt fahren kann, der kann auch zur Messe fahren. Und zu mir kommen die Leute nach Maria Vesperbild natürlich auch nicht einfach so, sondern ich gehe halt in die Öffentlichkeit, um diesen Ort bekannt zu machen, denn man kann nur dahin gehen, wo man weiß, dass es was gibt und was es gibt. Man muss ein klares Angebot, eine klare Zielangabe machen, dann kommen die Leute auch. Und es ist wichtig, deswegen ist es wichtig, in den Medien präsent zu sein. Also die Leute fahren bis zu einer Stunde, um in Maria Vesperbild die Sonntagsmesse zu machen. Das zeigt sich auch daran dann, dass wir viele junge Familien haben, für die das eben ein Wochenendevent ist. Und dazu stehe ich. Reisende Tabernakelfüller brauchen wir nicht, sondern wir brauchen Beter vor dem Tabernakel und Fahr- und Weggemeinschaften zur Eucharistie. Und da sehe ich eine große pastorale Chance auch. Dass also die Oma den Enkel fragt, kannst du mich heute nicht zur Kirche fahren? Und dann nehmen wir noch ein paar mit. So könnte eine neue Weggemeinschaftsmentalität in der Kirche entstehen.
Das Bistum Augsburg, in dem Sie leben, das will das ja ganz explizit. Es ist ein mittelfristiger Plan dazu veröffentlicht worden. Pfarrgemeinschaften sollen in einzelnen Schritten zu Pfarrgemeinden zusammengelegt werden, fusioniert werden. Der Kern ist die gemeinsam gefeierte Eucharistiefeier dabei. Das hat Kontroversen ausgelöst. Vor allem, weil es so aussieht, als ob Laien Kompetenzen verlieren würden.
Ich bin eigentlich kein Freund von flächendeckenden Pastoralplänen, sondern ich bin immer für flexible Lösungen. In einer Stadt wird man zum Beispiel das Problem der Zentralkirche anders lösen als auf dem Land. Es führt aber kein Weg daran vorbei und es ist keineswegs das originäre Recht des Laien, einen eucharistischen Gottesdienst mit Kommunionausteilung zu halten. Im Gegenteil, wenn wir das im großen Stil einreißen lassen, dann wird also das Priestertum tatsächlich reduziert auf ein Stück Magie, während der eigentliche Seelsorger der Laie ist. Damit machen wir aus den Laien Pseudokleriker und aus den Klerikern Volllaien.
Alles mag in Augsburg ja vielleicht noch angehen, aber gehen wir mal an die andere Seite der Republik, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, da sind das ganz andere Distanzen, die ins Spiel kommen. Bräuchte man da nicht noch ganz andere Methoden und ganz andere Konzepte?
Also ich war natürlich noch nie in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Land ist mir nur bekannt als Heimat unserer Bundeskanzlerin. Und es ist eine klassische Diaspora-Situation. Wir brauchen in einer Diaspora-Situation vielleicht andere Lösungen. Ich bin kein Diaspora-Spezialist. Vielleicht andere Lösungen. Ich warne immer vor flächendeckenden Pastoralplänen, die die ultimative Gültigkeit haben. Dann entstehen tatsächlich Seelsorgskolchosen mit 5-Jahresplänen. Das hat schon im real existierenden Sozialismus nicht funktioniert. Das wird bei uns auch nicht funktionieren.
Noch einmal einen Schritt zurück zum Priester. Wozu muss man heute heranwachsende Priester aus- und vielleicht auch weiterbilden?
Von der Priesterausbildung ist erstens verlangt, dass man den Priester auf die Situation vorbereitet, dass er nicht mehr die Nestwärme des Priesterseminars genießen kann. Das heißt, er muss fähig sein, auch Einsamkeit auszuhalten, durchzuhalten und sinnvoll zu gestalten. Zweitens sollte er lernen zu delegieren. Ich muss als Priester nicht alles selbst machen, sondern ich muss alle Aufgaben, die nicht unmittelbar mit dem Priestertum zusammenhängen, delegieren können. Und zur Delegation gehört, zur Fähigkeit der Delegation gehört natürlich auch die Fähigkeit der Menschenkenntnis. Und da sind wir auch ein bisschen bei der Psychologie, sodass heute von einem Priester, der eine große Pfarrei leiten soll, etwas verlangt wird, was wie die Quadratur des Kreises anmutet, es aber nicht ist. Es ist lebbar und ich kenne großartige Beispiele des Gelingens, aber auch das Scheitern in einer solchen Situation. Wichtig erscheint mir die Vorbereitung auch auf die Einsamkeit zu sein. Je größer der Verantwortungsbereich ist, umso einsamer ist der Priester oft genug. Und das ist auch ein Element, das zur Lebensform dazugehört.
Das Phänomen ist noch recht neu. Früher waren Priester viel mehr eingebunden in das soziale Umfeld, das Dorf, die Kleinstadt, das Stadtviertel, das ist bekannt. Heute gibt es das so nicht mehr. Die Einsprüche steigen, gleichzeitig sinkt die Einbindung.
Und dafür braucht es starke Persönlichkeiten, weil eben keine Institution sie mehr aufhängt. Starke Persönlichkeiten, die auch den Mut haben zum Widerspruch, die also sagen bis hier und nicht weiter, und die fähig sind, auch Sitzungen in aller Kürze zu leiten. Ich habe neulich darauf hingewiesen, dass das Jahr des Glaubens dann ein Erfolg wird, wenn wir die Zeiten der Sitzungen halbieren und die Zeiten vor dem Tabernakel verdoppeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Initiative nicht so richtig durchkommt. Aber warten wir mal ab.
Wie sieht es dann mit den Orten aus, an denen Kirche bislang wenig auftaucht oder mit einzelnen Menschen in Not? Dafür haben Priester immer weniger Zeit.
Man sollte auch die modernen Kommunikationsmittel nutzen. Zum Beispiel Sorgenkinder kann man täglich anrufen. In bestimmten Fällen ist das schon eine große Hilfe. Wird viel zu selten gemacht. Ich werde nie vergessen, wie ich ein wirkliches Aha-Erlebnis in Bayern hatte, als ein Kaplan mir sagte, dass er eigentlich zu wenig Arbeit hätte. Und da habe ich ihm gesagt, ja, machen Sie Hausbesuche. Tatsächlich, Hausbesuche sind wichtig. Intensive Sakramentenvorbereitung ist wichtig. Und dann da andocken. Ein Telefonat da, ein Telefonat da. Impulse geben, in ein Leben hineinsetzen, das geht. Es ist, Seelsorge ist immer auch Beziehungsarbeit. Und dafür muss man natürlich aushalten, dass die Leute nicht eine nicht konsultieren, wenn es ihnen gut geht, sondern wenn es ihnen dreckig geht. Ne?
Ist das dann schon moderne Verkündigung oder missionarische Seelsorge oder, um den römischen Begriff zu nutzen, Neuevangelisierung?
Es geht in die Richtung. Die Neuevangelisierung ist tatsächlich das Entscheidende, was auf uns zukommt. Eine Aufgabe, die alle trifft, Priester, Bischöfe, aber vor allen Dingen auch jeden gefirmten Christen. Stellen Sie sich vor, jeder gefirmte Katholik, der zur Kirche geht, würde es im Jahr des Glaubens schaffen, auch nur einen anderen sonntags mit zur Kirche zu nehmen, zum Sonntagsgottesdienst, zur Eucharistie. Das wär's. Bei zwei gibt's schon Mengenrabatt. Da sollten wir also ruhig in diesem Mal auch Plakatwerbung für den Sonntagsgottesdienst, Werbespots für den Sonntagsgottesdienst. Wir sehen uns am Sonntag in Maria Vesperbild um 10.15 Uhr. Ich warte auf Sie. In dieser Form hinausgehen in die Öffentlichkeit, tatsächlich Klartext reden, klare Konturen zeigen, ein Angebot machen, das die Leute unterscheiden können. Und dann läuft es.
Für Sie ist eine Festschrift erstellt worden, satte 1200 Seiten Buch. Beim Durchblättern sind mir einige Begriffe aufgefallen, aber einer ist vor allem hängen geblieben: gegen die Trivialisierung der Kirche durch sich selbst. Der Satz könnte von Ihnen stammen, stammt sogar vielleicht von Ihnen. In jedem Fall scheint er zu passen auf das, wofür Sie stehen.
Ja, ich bin deswegen auch sehr glücklich über die Festschrift. Sage ich ganz offen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil sie tatsächlich die Stationen und die Schwerpunkte meines Priesterlebens ziemlich deutlich herausstellt. Tatsächlich ist der Priester nie ein Solitär. Den Priester ohne die Geschichte der Kirche gibt es nicht. Priester ist nicht direkt vom Himmel gefallen, sondern, wenn er vom Himmel gefallen ist, zuerst mal durch die Institution der Kirche durchgefallen und von ihr ausgebildet und von ihr geprägt. Und wir brauchen die Identifikation mit der Kirche, auch mit den Punkten in ihrer Geschichte, die vielleicht nicht so schön sind, aber dafür so schön spannend. Auch damit kann man Menschen tatsächlich fesseln und faszinieren.
Da spricht aus Ihnen der Kirchenhistoriker.
Ja.
Trotzdem noch einmal die Frage nach der Trivialisierung. Haben wir uns selbst zu sehr trivialisiert?
Wir haben in vielen Pfarreien ist aus der Messe eine Art, wird nicht mehr der Leib Christi verteilt, sondern eucharistisches Kleingebäck, Horst d'Oeuvre, zur sozialen Beruhigung. Hauptsache ist, wir sind nett zueinander und haben über alles irgendwie gesprochen. See you later. Wir haben die Messe komplett trivialisiert, das Mysterium weg. Oder aus der Messe ein Kulturevent gemacht, eine tolle Mozart-Messe, alles ist begeistert. Und da kriege ich also die Krätze. Ich habe mehreren Organisten erklären müssen, Leute, ihr spielt zu meiner Zelebration, nicht ich zelebriere zu eurem Orgelspiel. Und das muss deutlich werden. Es muss deutlich werden, der Kern des Mysteriums. Hier geschieht etwas mit uns, durch uns und für uns, was wir in seinen ganzen Ausmaßen gar nicht kapieren können, was uns aber wahnsinnig hilft, auch im Alltag. Deswegen die Sonntagsmesse ganz entscheidend. Es ist eine sozusagen eine Depotspritze. Eine Spritze, die wir bekommen, die für eine Woche reicht es. Eine Woche zusätzliche Gnaden. Ein moderner Priester ist sicherlich ein Priester, der die Konventionen seiner Umgebung sprengt. Die Verbürgerlichung des Priestertums oder die Verbeamtisierung in Deutschland des Priesters ist sicherlich ein Schritt in die falsche Richtung. Ein Priester muss unkonventionell sein und muss hörbar sein. Hörbar und auch verständlich. Das halte ich für das Entscheidende.